Ja, sie hat keinerlei Konzessionen gemacht und vor allen Dingen waren viele Aussagen von ihr schlicht und einfach falsch. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man das Gefühl hat, dass eine Friedensnobelpreisträgerin lügt, um sozusagen auch weiter an der Macht bleiben zu können. Es war falsch, dass sie gesagt hat, dass seit dem 5. September nicht mehr gekämpft würde, es keine Übergriffe mehr geben würde auf Rohingya-Dörfer. Nachweislich konnte man ihr das Gegenteil belegen. Also das ist einfach sehr, sehr unerfreulich und natürlich, dass sie mit einer Silbe erwähnte die Verantwortung eben des Militärs von Myanmar in dieser ganzen Menschenrechtstragödie. Das ist einfach eine Minusleistung, die man wirklich nur kritisieren kann.
Was vermuten Sie? Es gibt ja zwei Erklärungsmuster. Das eine Erklärungsmuster, das sich zuletzt in den letzten Tagen doch von vielen Wissenschaftlern politischer Asieninstitute bekommen habe, war, dass diese ganze Befreiung des Landes sozusagen von der Macht des Militärs im Wesentlichen eine Art Schauspiel, ein Schattenspiel sei, dass das Militär im Hintergrund nach wie vor die volle Macht habe und sie im Grunde genommen nur eine Marionette sei, die das nach außen natürlich nicht zugeben dürfe. Zweite Erklärung war, auch sie habe die gleichen Vorurteile den Rohingya gegenüber wie andere im Lande und stünde da auch inhaltlich dahinter.
Also sie ist auf jeden Fall eine Machtpolitikerin und ihr primäres Interesse gilt immer dem Erhalt ihrer Macht. Sie interessiert sich nicht für Menschenrechte, sie interessiert sich auch nur bedingt für Demokratie. Das hat sie unter Beweis gestellt in ihrer eigenen Partei, der NLD, wo man eben auch Demokratie und Berücksichtigung von anderen Köpfen vermisst. Das andere stimmt aber genauso. Sie ist natürlich eine Getriebene von der Armee. Die Armee instrumentalisiert den Rohingya-Konflikt, um ihr einfach ihre Grenzen aufzuzeigen, um ihr deutlich zu machen, liebe Aung San Suu Kyi, du kannst hier alles machen, aber nun ja nicht anfangen, die Macht des Militärs einzuschränken, weil wir zeigen dir an diesem Rohingya-Konflikt, dass du an uns nicht vorbeikommst.
Trotzdem ist es aber auch, wenn man es aus der Sicht des Militärs von außen betrachtet, ja eigentlich nicht nachvollziehbar. Gibt es irgendeinen rationalen Grund oder regiert da einfach im Militär schlicht der traditionelle pure Hass?
Es geht gar nicht um den Hass eigentlich. Der Hass wird natürlich geschürt von Politikern und da hat Aung San Suu Kyi auch eine sehr triste Rolle gespielt in den letzten Jahren, weil sie ja eifrig mitgemacht hat. Und man kann eben auch mitmachen dadurch, dass man einfach die Spielregeln akzeptiert, keine Kandidaten aufstellt, zum Beispiel bei den Parlamentswahlen, die Muslime sind. All das ist ja passiert und auch immer wieder kritisiert worden. Nur was wir hier beobachten, ist einfach, die Militärs haben natürlich nur ein Interesse und das ist zu verhindern, dass in irgendeiner Weise ihre Macht eingeschränkt wird. Es geht hier nicht um Rohingya, es geht nicht um Menschenrechte, sondern es geht schlicht einfach nur darum, wer hat das Sagen in diesem Land? Und die Rohingya werden da als Pingpongball sozusagen verwendet, aller Seiten. Und das ist einfach das Schlimme. Wir erleben das ähnliche Spiel dann da, wo sie ankommen, in den Aufnahmestaaten, zum Beispiel in Bangladesch oder in Indien, wo dann auch wieder sie instrumentalisiert werden für unterschiedliche politische Interessen. Es ist ein makabres Spiel letztlich mit dem Leben von hunderttausenden Menschen. Jetzt sind innerhalb von 4 Wochen 500.000 Menschen geflohen. Ehrlich gesagt, ich mache seit 31 Jahren Menschenrechtsarbeit, das habe ich selten erlebt, dass in so kurzer Zeit so viele Menschen vor Menschenrechtsverletzungen fliehen müssen. Das ist einfach eine Ausnahmezeit und das hat ja auch der UN-Generalsekretär, und das muss man ihm wirklich zugute halten, wie überhaupt die Vereinten Nationen momentan wirklich die Kraft sind, die am meisten sich äußert und immer mal wieder die Politik zur Raison ruft und ihr klar macht, bitteschön, vergesst diese Menschen nicht und diese Menschenrechte nicht. Und der UN-Generalsekretär hat das nochmal sehr klar diese Nacht auch formuliert. Und dafür sind wir ihm sehr dankbar.
Herr Gutierrez hat Klartext gesprochen. Gleichzeitig frage ich mich halt, hat nicht auch die Elite in Burma alles Interesse daran, hier eine Lösung zu finden? Denn für Investoren und Investitionsklima, und die wollen ja alle vor allem eine Menge Geschäft machen in Yangon, ist das ja nun auch alles andere als optimal.
Ja, also wenn wir mal davon ausgehen würden, Burma wäre ein börsennotiertes Unternehmen, dann würde ich sagen, die stehen vorm Bankrott. Und das haben sie sich selber zu verdanken durch ihre absurde Politik, die sie betrieben haben in den letzten Wochen. Das ist einfach dramatisch und so auch für uns nicht nachvollziehbar, was in sie da gefahren ist. Wir können uns nur so erklären, dass man einfach ja diesen isolationistischen Ansatz, den man Jahre in Zeiten des Sozialismus hatte, dass der jetzt wieder so durchbricht. Das heißt, die kapieren einfach nicht, was Sache ist in der Welt und wie sie momentan jeden Tag mit ihrem Handeln ihren eigenen Ruf mehr zugrunde richten und was das dann letztlich für Folgen hat, langfristig zum Beispiel für das Investitionsklima, dass dieser Staat einfach zum Paria-Staat wird. Und das schauen sie einfach nicht, weil sie sich selber toll finden. Und das ist ja das Erschreckende, dass eben das, was Aung San Suu Kyi da verkauft, das ist durchaus die überwiegende Meinung in Burma, der Bevölkerung und der politischen Parteien. Und das ist einfach der Skandal, dass die Menschen gar nicht begreifen, wie sehr sie hier Menschenrechte mit Füßen treten.
Nun lassen Sie uns zu der unmittelbaren Situation an der Grenze kommen. Sie sprachen von 500.000 Flüchtlingen alleine
in einem Monat. Also, in einem Monat.
Wir haben gestern
die Klippe überschritten der 500.000, wobei man eben Anfang der Woche noch sagte, ja, der Flüchtlingsstrom verebbt. Da hatten wir noch gegengehalten und gesagt, nee, der verebbt gar nicht, sondern der wird wiederkommen, weil eben diese Brandschatzungen auch weitergehen von Dörfern.
Nun, diese 500.000, wo sind die?
Die sind jetzt in Burma und zwar überwiegend im Grenzgebiet. Es gibt jetzt mehr als 1.000 kleine und größere Lager dort. Und das ist eben also die Herkulesaufgabe, vor denen jetzt Hilfsorganisationen stehen. Wie kommen sie mit dieser enormen Zahl von Flüchtlingen klar? Wie kommen sie mit einem Staat klar, der langzeit nicht bereit war zu kooperieren mit humanitären Organisationen, weil er selber diese Flüchtlinge nie haben wollte. Und das ist also extrem schwierig. Und wir verfolgen damit ganz großer Sorge, dass man jetzt die alte Idee aufgreift, diese Flüchtlinge doch am besten abzusondern, in Internierungslager zu stecken auf einer sehr abgelegenen und menschenfeindlichen Insel, die gar nicht bewohnt ist bislang. Die Regierung Bangladesch hat jetzt die Armee oder die Marine Bangladesch damit beauftragt, diese Insel Tengergar vorzubereiten für die Ankunft von vielen Zehntausenden Flüchtlingen. Diese Insel ist menschenleer, es gibt doch keine menschlichen Siedlungen bislang, weil sie immer mal wieder überschwemmt wird, weil da einfach die Böden katastrophale in einem katastrophalen Zustand sich befinden und eigentlich da menschliches Leben nicht richtig möglich ist. Und das in einem, wenn in einem Land, das so stark, so dicht bevölkert ist, wie Bangladesch, eine Insel nicht bewohnt ist, dann muss das doch eigentlich zu denken geben. Aber da will man jetzt diese ganzen Flüchtlinge hinschaffen. Das ist dann 2 bis 3 Stunden von der nächsten bewohnten Insel per Boot entfernt. Das ist im Prinzip ein Konzentrationslager.
Was ist mit den ASEAN-Staaten? Interessiert die das gar nicht?
Die ASEAN-Staaten haben anfangs relativ stark reagiert und protestiert, weil sie einfach spürten, dass da eine ganz große neue Flüchtlingsbewegung kommt, die auch in ihren eigenen Staaten große Probleme hervorrufen konnte. Inzwischen gibt es aber starke Risse in der ASEAN-Gemeinschaft. Es gab eine Erklärung des philippinischen Außenministers, der momentan den Vorsitz hat, die also wieder nicht die Rohingya mit Namen erwähnte und auch vollkommen verzerrt die Situation darstellte. Darüber war Malaysia erbost. Also es gibt jetzt massive Probleme auch in der ASEAN, einfach weil die Einschätzungen der Situation sehr, sehr unterschiedlich sind. Und gerade die beiden muslimischen bedeutenden Staaten, Malaysia und Indonesien, sich sehr schwer damit tun, wie die ASEAN versucht, diesen Konflikt auszusitzen.
Nun gibt es innerhalb der Rohingya ja auch immer wieder Versuche, die militante Gruppe, die von einigen Terroristen genannt wird, von anderen Befreiungskämpfer, dazu zu bewegen, ihre Waffen öffentlich abzulegen, um den Druck rauszunehmen aus der Situation. Haben die sich dazu irgendwie geäußert?
Nein, das ist natürlich jetzt auch schwierig. Also die sind ja angetreten, weil sie gesagt haben, wir wollen sozusagen hier den bewaffneten Kampf aufnehmen wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen. Solange diese Menschenrechtsverletzungen anhalten, solange nicht klar ist, dass die Armee Burmas sich zurückzieht, ist es sehr, sehr schwierig, dagegen zu halten und diese Leute dann zur Aufgabe eben des Kampfes zu bewegen, obwohl natürlich dieser Kampf katastrophale Folgen hat, weil er im Prinzip die Steilvorlage für Burmas Armee ist. Ich denke nicht, dass es bestellt ist. Es ist einfach so, dass viele Rohingya vollkommen hoffnungslos sind und dann zu den Waffen gegriffen haben. Es gibt immer Leute in der islamischen Welt, die bereit sind, für die vermeintlich gute Sache Geld zur Verfügung zu stellen. Und da brauchen sie nur ein paar hundert Leute und schon entsteht der Eindruck, die wollen einen eigenen Staat gründen, was natürlich absoluter Schwachsinn ist als Argument. Was wird das ja immer wieder von der burmesischen Armee behauptet?
Ist es weiterhin auch so, dass die Armee sogar aus dem Rückraum heraus auf die Geflüchteten an der Grenze schießt?
Ja, es gibt immer wieder Berichte, wobei das schwer ist, natürlich zu verifizieren. Aber auch der Einsatz von Landminen ist eben hochproblematisch, weil man ja weiß, dass die Leute, die fliehen, sind Zivilisten, jetzt fliehen. Das sind 70% Frauen und Kinder. Wie kann man dazu kommen, die dann plötzlich zu Terroristen zu erklären und dann eben zu gucken, dass man die Grenzen vermint? Also das ist einfach absurd, aber das ist eben in der Logik dieser Militärs, die seit 50 Jahren Genozid oder genozidähnliche Verbrechen begehen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, nie bestraft worden sind von irgendjemand, oder nicht mal kritisiert worden sind, nachhaltig von der internationalen Gemeinschaft, ist das vollkommen folgerichtig. Die machen genau das Gleiche, was sie immer gemacht haben. Ja. Morden und gegen Zivilbevölkerung vorgehen, es ist die gleiche Logik. Und da sehen wir dann eben, dass das, was die Europäische Union uns versucht zu verkaufen, dass die Demokratisierung Myanmars voranschreitet, das kann man vergessen.
Das wäre meine nächste Frage. Sie haben die positive Rolle des UNO-Generalsekretärs erwähnt, sehr viel weniger positiv muss man dann ja wohl die Rolle der EU sehen. Wenn jemals eine Urgent Action gefragt war, dann jetzt, denke ich, auch auf diplomatischer Ebene, muss man nicht tatsächlich seitens der EU hingehen und sagen, Freunde, wir setzen sämtliche wirtschaftliche Abkommen aus, so lange, bis ihr mit diesen Menschen anders umgeht.
Das müsste man eigentlich, aber die EU hat eine ganz andere Agenda. Man hat uns immer ganz deutlich gesagt von Seiten der deutschen Bundesregierung und der EU, der Rohingya-Konflikt interessiert uns eigentlich nicht richtig. Den halten wir auch nicht für bedeutsam. Für uns ist bedeutsam die strategische Frage der Öffnung Myanmars für die westliche Welt, für sowohl die Industrieunternehmen wie die Demokratisierung etc. Das hat sie immer interessiert. Und sie haben einfach nicht begriffen, dass die Militärs nicht so dumm sind wie die EU vermutet, nämlich ganz genau wissen, wie sie letztlich Aung San Suu Kyi und die Demokratisierung ad absurdum führen können. Und das tun sie dem die ganze Zeit über diese Rohingya-Frage. Und deshalb ist es also ein doppeltes Versagen sozusagen der Europäischen Union, das Problem nicht rechtzeitig erkannt zu haben. Gewarnt worden sind sie von uns und anderen Menschenrechtsorganisationen kontinuierlich in den letzten 2-3 Jahren davor. Und gleichzeitig das Versagen jetzt in der großen Krise auch noch nicht mal die Konsequenz und das Interesse für Menschenrechte aufzubringen, zu sagen, okay, letzter Punkt erreicht, die rote Grenze ist überschritten, so geht's nicht weiter. Eben genau das, was die Vereinten Nationen jetzt machen. Die Vereinten Nationen waren auch nicht immer konsequent, vor allen Dingen nicht die Vertreter in Burma selber, die zum Teil da auch immer wieder geguckt haben, wie kann man sich irgendwie mit den Militärs arrangieren. Aber jetzt muss man einfach sagen, sind es die Vereinten Nationen, die letztlich für Menschenrechte eintreten. Es ist der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, es ist der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, es ist der UN-Generalsekretär. Das ist wirklich erstaunlich und ermutigend auch zu sehen, dass sie jetzt nicht dieses Spiel der Europäischen Union, der US-Regierung zum Teil, wobei da bewegt sich momentan was, mitspielen von wegen, lasst uns wegschauen, was gehen uns die Rohingya an.
Nach der US-Regierung wollte ich abschließend noch fragen. Ich habe gehört, dass tatsächlich erstaunlicherweise Donald Trump die Situation dort angesprochen hat, sehr kritisch angesprochen hat. Ja. Ist er dann Maulheld oder tun die auch was?
Also auch seine UN-Botschafterin ist sehr deutlich geworden und das ist natürlich schon hilfreich, weil was die USA sagt, das interessiert schon noch selbst unter einer Trump-Regierung. Insofern ist das schon ein wichtiges Zeichen gewesen und da ist jetzt einiges momentan in Bewegung. Das kommt sicher nicht aufgrund des Engagements der Vereinten Nationen, weil Trump da offensichtlich nicht viel von den Vereinten Nationen hält. Aber es ist eben doch eine sehr, sehr spannende neue Bewegung, die da hineingekommen ist und die den ganzen Konflikt nochmal sehr in ein anderes Licht tauchen könnte. Wenn jetzt Trump sagt, mit Rücksicht zum Beispiel auf die muslimischen Staaten in der Welt, so geht das nicht weiter. Weil man verfolgt natürlich von amerikanischer Seite schon die Verzweiflung, die man eben auch in vielen muslimischen Ländern jetzt spürt, wo doch ganz deutlich immer wieder darauf hingewiesen wird, so geht es nicht weiter, die Welt kann nicht einfach zuschauen, wie jede Woche 100.000 Leute mehr fliehen aus Myanmar.
Und Saudi-Arabien hat auch keine Lust, mal ein paar Kriegsschiffe rüber zu schicken und einen Haufen Leute an Land zu nehmen, an Bord
zu
nehmen.
Ja, Saudi-Arabien, das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Saudi-Arabien fürchtet auch die Rohingya, die im eigenen Land sind, dass sie sich radikalisieren könnten. Gibt es jetzt viele, die plötzlich sich zu Freunden der Rohingya erklären, von den Taliban über die Mullahs im Iran bis zu ISIS, wo man sich dann fragt, sind das wirklich ihre Freunde? Aber was soll man tun? Die Rohingya werden die Letzten sein, die sagen, wir wollen da nichts mit zu tun haben und bleibt fern von uns. Man sagt zwar ganz deutlich, man will nicht die Unterstützung, aber es ist ja letztlich auch eine Folge des Versagens der westlichen Welt in dieser Frage, dass dann die Unterstützung der muslimischen Staaten so wahrgenommen wird.